Asteroid oder was? Sehr gut, vielen Dank. Also das war wirklich ganz klasse. Was ihr da für Ideen habt, das ist schon umwerfend. Wirklich gewaltig. Ich habe das Vorrecht, euch ein ganz besonderes Buch vorzustellen. Und zwar, also ihr müsst euch vorstellen, ich bin keine Leseratte. Ja, also ich habe immer die Bücher geliebt, die möglichst dünn waren oder sind. Und es gibt aber trotzdem ein paar Bücher, die ich gelesen habe. Und wenn ich ein Buch lese, dann ist das Buch gut. Und ich möchte euch heute ein ganz besonderes Buch vorstellen, was auch wirklich einen Einfluss auf mein Leben gehabt hat. Und das ist dieses Buch. Das heißt Leben über dem Durchschnitt. Also wer will das nicht von uns? Weißt du, wenn du dir das Leben vom David anguckst, dann merkst du, der hat wirklich ein Leben über dem Durchschnitt geführt. Warum? Weil er schöne Augen hatte. Weil er bereit war, sein Leben zu synchronisieren mit Gott. Deswegen hat er was erlebt und deswegen konnte er ein Leben über den Durchschnitt leben. Und hier in diesem Buch, das sind eigentlich, ich glaube, 20 Bücher ungefähr, da sind 20 Bücher drin. Also jede Geschichte ist eine Lebensgeschichte, wo du siehst, es gibt, heute ist der Gott genau der gleiche wie zu Davids Zeiten, zur Zeit der Bibel, wo Menschen berichten Ereignisse aus ihrem Leben, wo sie erfahren haben, wie gewaltig das ist, wenn man mit Gott lebt. Und ein Leben mit Gott ist eigentlich immer, immer über den Durchschnitt, auch wenn es völlig unspektakulär ist. Hier ist zum Beispiel, gibt ein Prediger, der hochbegabt war, Zeugnis, wie er dann irgendwann anfangen musste, beziehungsweise wollte, seine schwer kranke Frau zu pflegen. Wo er sich zurückgezogen hat von allem öffentlichen Dienst, um seine Frau zu pflegen. Weil er damit Gott erlebt hat. Das sind gewaltige Geschichten, Lebensgeschichten, die aus dem Leben kommen, für das Leben sind, die euch extrem anspornen und ermutigen werden. Ich will euch dieses Buch wirklich ans Herz legen. Weißt du, und du kannst das am Klo liegen haben, wenn du eine Geschichte durchgelesen hast, hast du noch keine Hämorrhoiden. Oder abends im Bett, weißt du, ich lese oft abends im Bett und da dauert das 2 Minuten, dann bin ich weggeschlafen. Aber so eine Geschichte geht immer noch. Deshalb nehmt euch dieses Buch mit und schaut, dieses Buch ist nicht umsonst, aber kostenlos. Ja, ihr dürft euch das, also die Jugendtag-Leute vom Organisationsteam, die haben das ermöglicht, dass ihr dieses Buch mitnehmen dürft, kostenlos. Aber wenn ihr euch ein Exemplar da wegnehmt von diesem großen Stapel, da liegen glaube ich 400 Stück, ist das gleichzeitig eine Verpflichtung, dass du dieses Buch liest. Ja? Du kannst dir ruhig ein halbes Jahr Zeit lassen damit, ja? Es sind 20 Geschichten, vielleicht liest du jeden Monat eine, keine Ahnung. Vielleicht auch jeden Tag eine. Und du wirst erstaunt sein, wie wunderbar, erneut erstaunt sein, wie wunderbar das ist, mit Gott zu leben und dass ein Leben über dem Durchschnitt heute auch möglich ist. Ja? Das ist nichts nur für biblische Zeiten. Du und ich, wir sind ja heute gefragt. Wir leben heute, David lebt heute nicht mehr. Die ganzen Glaubenshelden aus Hebräer 11 leben heute nicht mehr. Heute leben wir und heute haben wir diesen Glaubenslauf zu laufen. Ja? Und deshalb, nehmt euch dieses Buch mit, es ist gewaltig, wie gesagt, nicht umsonst, sondern kostenlos. Nehmt euch bitte mit, lest es. Das hat wirklich einen bleibenden Einfluss auf mein Leben gehabt und ich denke, das wird auch einen Einfluss auf dein Leben haben. Nimm es mit, schön dünn, super Buch, also bitte sehr. Ja, wir kommen wieder zurück zum David. Er hat also jahrelang da im Bergland die Schafe gehütet, ja. Und er wurde ja König, er wusste ja schon, dass er König wurde. Der Samuel hat ihn ja bei Zeiten gesalbt, ja. Und kannst du dir vorstellen, dass zwischen seiner Salbung und seinem Königwerden ungefähr so 10 Jahre lagen, lange Zeit. Der David hütet die Schafe und jetzt, am Ende der Lehrzeit, muss man ein Gesellenstück abliefern. Ich weiß, vielleicht bist du Tischler, dann musst du einen Schrank bauen oder Zimmermann irgendeine Dachkonstruktion machen. Am Ende deiner Lehrzeit gibt es immer ein Gesellenstück. Und genau dieses Gesellenstück hatte David auch abzuliefern.
Er ist in Gottes Ausbildung gewesen und jetzt am Ende dieser Ausbildung kommt dieses Gesellenstück. Und sein Gesellenstück hieß Goliath. Goliath, hast du schon mal gehört den Namen? Vielleicht erinnerst du dich jetzt an deine Kinderstunde, denkst, ja, schon tausendmal gehört die Geschichte, jetzt schalte ich ab. Aber ich bitte dich, schalt nicht ab jetzt, sondern hör gut zu. Warum? Es betrifft dein und mein Leben. Die ganzen biblischen Geschichten, die sind nicht so geschrieben, damit wir uns freuen können an allem, was passiert ist, auch. Die ganzen Geschichten sind geschrieben, damit wir sie in unser Leben implementieren, damit wir was lernen aus diesen Geschichten. Das halt hier so ziemlich. Kann man den Halt da irgendwie ein bisschen raus da holen? Super, danke. Okay, wir befinden uns in Israel, an dem Kampfort. Das war in der Bibel heißt, das ist ein Terebintental. Manche übersetzen es mit dem Eichental. Und das Interessante ist, man weiß, wo dieser Kampf stattgefunden hat. Also wo der David und der Goliath sich gegenüberstanden. Oder das Heer der Israeliten und der Goliath, wo sie sich gegenübergestanden hatten. Das ist ein sanftes Tal. Vielleicht war sogar schon mal jemand von euch da. Ich nicht, ich habe es aber auf Bildern gesehen und Beschreibungen gelesen. Es ist ein relativ sanftes Tal und unten fließt ein Bach dadurch, aus dem wahrscheinlich der David seine Steine geholt hat, als er zum Goliath hingeht. Und dieser Goliath, der war so imposant, dass der Schreiber Samuel eine ganze Verseliste verwendet, um uns diesen Goliath, diesen gewaltigen Menschen vor Augen zu malen. Und schlag mit mir 1. Samuel 17 auf, ab Vers 4. Ist immer gut, wenn du mitschaust, vielleicht lese ich euch was Falsches vor. Kann gut sein. Deshalb passt gut auf. Also 1. Samuel 17, Vers 4. Da steht: Und der Zwischenkämpfer trat aus dem Lager der Philister hervor. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Höhe war circa 3 Meter. Und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und er war mit einem Schuppenpanzer bekleidet und das Gewicht des Panzers war 50 Kilo. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß zwischen seinen Schultern. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres war 7 Kilo schwer. Und der Schildträger ging vor ihm her. Das ist gewaltig, oder? 3 Meter... Also noch höher, wie jetzt meine Hand ist, ja, so hoch ungefähr, 3 Meter circa. Stell dir mal vor, sein Panzer, sein Kettenhemd wiegt so viel wie 2 Säcke Zement. Vielleicht arbeitet jemand von euch hier auf der Beißmauer oder so. Weißt du, heute gibt ja nur noch diese kleinen Zementsäcke, weil irgendwann die Berufsgenossenschaft entschieden hat, diese alten 50-Kilo-Säcke sind zu schwer, um die ständig zu heben. Jetzt gibt es nur noch 25-Kilo-Säcke. Hast du mal einen alten Zementsack gehoben, 50 Kilo, dann weißt du, wie schwer sein Kettenhemd war. Das ist Wahnsinn. Vielleicht wiegst du 50 Kilo. Das ist verrückt, weil die Speerspitze so schwer wie 7 Packungen Milch. Das ist verrückt, wie kann man sowas alles tragen? Ne? Und dazu noch so imposant, weil damals die Leute, also man hat ja Ausgrabungen, alles möglich gemacht, man weiß, dass die Leute damals ungefähr 1,60 bis 1,70 groß waren. Jetzt stell dir vor, der David, der ging dem Goliath ungefähr bis an den Bauchnabel. So. Also, der Goliath, der guckt da halt so rund auf den. Ne? So. David und Goliath. 3 Meter versus 1,65 bis an den Bauchnabel. Am 41. Verhöhnungstag kommt zufällig David von der Schafweide und sieht, was vorgeht an der Front. Nämlich 40 Tage schon kommt jeden Tag, also länger wie einen Monat, kommt jeden Tag der Goliath raus und macht sich lustig über Gott. Er flucht Gott und seinem Volk und seinen Leuten. Die übelsten Witze und Schimpfworte, brüllt er über diesen Talesgrund und auf der anderen Seite ist das Volk Israel, sie erschaudern vor diesem Gebrülle und von diesem Hohn, den dieser Goliath, dieser gewaltige Goliath von sich gibt. Und was passiert? So langsam hauen sie alle ab. Und jetzt kommt hier der David in die Schlacht rein, seine zwei großen Brüder sind da, die auch groß und stattlich waren. Fast nämlich hätte das Samuel sie zum König gesalbt. Zum Glück hat Gott mit ihm geredet. Schau lieber auf dein Herz. Jetzt kommt er dahin und dann sagen seine großen Brüder zu ihm, sie demütigen ihn, Vers 28. Stimmt nicht. Sie demütigen ihn und sagen, ja, David, was willst du eigentlich? Wo hast du denn eigentlich die paar Schafe in der Wüste gelassen? Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Du bist ein Schafhirte, der auf 5 Schafen aufpasst. Was willst du denn hier an der Front? Wo sind deine Handvoll Schafe? Ich weiß, dass du nur neugierig bist. Mach, dass du wegkommst bei der Mama wieder. Lass sie erstmal die Windeln wechseln. Hier ist was für Männer hier an der Front. Ja. Aber wisst ihr, was da interessant ist? Und hier siehst du ein bisschen so Davids Herz hervorblinken, seine Einstellung, seine Augen, was er dachte. Ja. Er lässt sich überhaupt nicht abbringen. Er lässt sich überhaupt nicht abbringen von diesen Seitenkämpfen. Ja, das nennt man in der Militärsprache Friendly Fire. Hier kommst du, weißt, und deine eigenen Freunde, deine eigenen Verbündeten schießen dir in den Rücken rein. Kennst du sowas? Weißt, ich weiß nicht, wie das in deiner Jugend zugeht. Ich habe jetzt mit einem Jugendlichen gesprochen, der hat mir erzählt, er kriegt ständig Friendly Fire von seinen Leuten aus der Jugendstunde, weil er mit dem Herrn leben will und weil er nicht so cool ist wie alle anderen. Nennen sie ihn immer Ältesten und Paste und was weiß ich nicht alles. Ja, so weit kann es kommen, ne? Dass wir von unseren eigenen Leuten, wo wir uns ermutigen sollten, wo wir gemeinsam vorwärts gehen, dass wir da in den Rücken geschossen kriegen. Friendly fire. Aber trotzdem, wenn du so jemand bist, guck dir den David an. Er lässt sich überhaupt nicht abschrecken. Warum? Weil er hat den Goliath im Visier. Er überhaupt interessiert diese ganze Scharmützel da gar nicht. Das Einzige, was er sagt, ist es nicht der Mühe wert und er wendet sich ab von seinem großen Bruder und geht weiter. Und das ist genau die richtige Einstellung. Weißt du, seh du zu in deinem Leben, dass du mit dem Herrn lebst und dass du andere mitziehst. Wir sehen hier, das war schwierig. Der David musste mit Widerstand kämpfen, aus den eigenen Reihen. Aber letztendlich, wie du später nach dem Kampf siehst, hat er die Leute mitgezogen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der geht vorweg und er zieht andere nach und er lässt sich nicht abbringen von seiner Vision. David wusste ganz genau, wen er bekämpfen muss. Weißt du, was hat der Goliath denn da eigentlich immer gebrüllt darüber? Ja, jetzt kommt, zeigt mir mal einen, wer kämpft denn mit mir? Wer? Schickt mir einen rüber. Wer wird es mit mir aufnehmen? 3 Meter, nicht vergessen, 3 Meter höher, wie meine Hand jetzt ist. Wer hätte denn eigentlich kämpfen müssen, wenn überhaupt irgendjemand? Ich sage dir, wer? Der Saul, der war nämlich zumindest 1,85 groß. Wenn einer mit Goliath kämpft, dann der Saul, weil der ist größer wie alle anderen. Aber der sitzt in der Ecke. Was nützt dir das, wenn du so groß bist und ein Mäuseherz hast? Wisst ihr, wenn Gott uns vermisst, der schaut nicht, wie groß wir sind, der schaut, wie groß unser Herz ist. Das Herzformat ist entscheidend. Und was sah das Volk? Was sah Saul? Natürlich, sie sahen einen 3-Meter-Mann. 1. Samuel 17, 24. Und als sie den Mann, den Goliath, sahen, was passiert? Sie scheißen sich alle in die Hosen und fliehen. Und das ganze Volk macht die Mücke da langsam. Sie hauen ab. Sie hauen ab. Erinnert ihr euch noch, was der David gemacht hat, wie der Bär kam? Er ist hinterhergelaufen. Er ist nicht weggelaufen. Er ist hinterhergelaufen. Und hat den Bären beim Bade gepackt. Also er konnte schon laufen, der David, aber hinterherlaufen, nicht weglaufen. Also die Richtung ist eine andere. Er konfrontiert sich damit und er geht dieses Problem an. Guck mal, was der Saul meint zu der ganzen Situation. 1. Samuel 17, 33. Wir sind in 1. Samuel 17, Vers 33. Da steht, und Saul sprach zu David, David, du kannst nicht gegen diesen Philister kämpfen. Das geht einfach nicht. Du bist ein junger Bursche, du bist jung noch. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Keine Chance, weißt du, wir sind fertig, ist fertig. Der Kampf ist gekämpft, Ende. Das ist eine Kampfmaschine. Weißt du, Rambo und Cobra ist überhaupt nichts dagegen. Und in der Wiege, in seiner Wiege hat er eine Steyr AUG Sturmgewehr 77 schon liegen gehabt. So ein Typ war der Goliath. Was willst du dagegen tun? Das ist das, was der Saul sieht. Kann es sein, dass er böse Augen hat? Was sieht eigentlich David? Schau mal, was der David sieht. Da hat man gesagt, er hat schöne Augen. Vielleicht sehen seine Augen ja was anderes. Weißt du, Saul sieht das Gleiche, wie der David sieht, aber irgendwie sehen sie was anderes. Wie kommt das denn nur? Da sprach David zu Saul, Vers 34, dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater. Kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort, so lief ich ihm nach, schlug es und so weiter, Vers 36. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Pimpf, dieser Philister, dieser Unbeschnittene soll heute einer sein von ihnen, weil er die Schlacht rein und jetzt kommt's. Warum? Warum ist der David eigentlich so aufgewühlt? Hier steht's. Weil er die Schlacht rein des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Merkt ihr den Gottesbezug? Merkt ihr, dass sein Herz das sieht und hört, was Gott wichtig ist? Weil er Gott verhöhnt. Das ist der Grund, warum ich jetzt gegen diesen Goliath kämpfen werden. Und dann geht es weiter, 37, und David sprach, der Herr, der mich aus den Klauen von Bären und Löwen befreit hat, der wird mich auch aus den Klauen von diesem Philister befreien. Und dann sagt der Saul, okay, geh hin, der Herr sei mit dir. Schaut, hier ist ein Riesenproblem. Hier ist ein Riese steht vor dem David. Und dann sagt der David, Saul, ich habe mit diesem Herrn schon Erfahrungen gemacht. Ich weiß, wie mein Gott ist. Er hat mich schon mehrmals errettet von Löwen und von Bären. Und mit dem nehme ich es jetzt ganz genauso auf. Merkt ihr, wie wertvoll das ist, wenn man Erfahrungen schon mit dem Herrn gemacht hat und diese Erfahrungen in seinem Glaubensleben verwenden kann und mutig dadurch in die Zukunft gehen kann. Aus der Geschichte lernen wir. Wie gut ist es, wenn du in deinem Kopf behältst, was der Herr schon getan hat in deinem Leben, wenn du es vielleicht sogar aufschreibst. Es gibt sogar Hefte, wo man Gebetserhörungen reinschreiben kann. Das ist extrem wichtig. Weißt du, wenn du in schwierigen Situationen bist, und das war hier nicht einfach, dann kannst du dieses Heft rausholen. Dann kannst du gucken, wie ist eigentlich Gott hier? Weißt du, ich lese nicht nur in der Bibel diese Geschichten, sondern ich habe es selbst in meinem Leben erlebt. Wie gut, Dinge sich zu merken, aus der Vergangenheit. Und das ist immer so. Weißt du, da in der Wüste, wo der David in der Wüste war, da ist er den Bären hinterhergerannt. Warum denn? Weil er an einen mächtigen Gott geglaubt hat. Und wer an einen mächtigen Gott glaubt, der macht Erfahrungen mit Gott. Wisst ihr, er hat sein Herz immer wieder synchronisiert, was der Saul vergessen hat im Laufe der Jahre. Ja? Dem Saul haben sie Sand in Synchronisationsgetriebe gestreut. Weißt du, reingestreut. Ja, Saul, also so ist das doch gar nicht. Hat Gott wirklich gesagt? Kennst du die Aussage? Weißt, denk mal an Adam und Eva, die sind spazieren gegangen mit Gott, da war eine Verbindung da, die hat sich gewaschen, die war top. Da war immer 1:1, da war ein Abbild von Gott, dieses Ehepaar. Warum? Weil sie Gemeinschaft hatten mit Gott. Und dann kommt der Teufel, was macht er? Er streut Sand ins Synchronisationsgetriebe, indem er sagt, Gott ist gar nicht so gut, wie ihr das denkt. Gott wird dich gar nicht retten. David, du hast keine Chance gegen diesen Goliath. Lass es, du bist zu schwach. Du betest zu schlecht, du bist kein guter Christ, du sündigst das ständig. Gott meint es nicht gut mit dir. Und allmählich kommt Sand ins Synchronisationsgetriebe und dann kracht das nur noch. Und dann wird das schmerzhaft und du denkst, ach, das mit der ganzen Gemeinde, mit dem ganzen Gott, mit der ganzen Bibel, das ist nichts für mich. Das mag was für andere sein, aber für mich ist das nichts. Und allmählich merkst du, dass dein Herz zerrieben wird von diesem trügerischen Sand, der in dein Herz reingestreut wird. Deshalb Obacht, immer Obacht. Was sehen deine Augen? Warum sehen sie es? Deine Augen sehen immer das, was dein Herz will. Schau mal hier, was der David gesehen hat. Er sah hier einen Feind Gottes und sein Herz wusste genau, den geht es anzugehen. Der Saul hatte Angst. Er sah was ganz anderes und er hatte was anderes vor Augen. Glauben. David glaubte offensichtlich an Gott. Er war ein gläubiger Mann. Und das ist immer so, weißt du, wenn wir über dem Durchschnitt leben wollen, mit diesen Menschen hier in diesem Buch, weißt du, was dann wichtig ist? Dann müssen wir glauben erstmal. Natürlich, wir wollen alle erleben, jawohl, Gott soll wirken, die Städte sollen sich beben wie in der Apostelgeschichte. Wir wollen Goliaths fertig machen in unserem Leben, wir wollen Wunder erleben. Weißt du, in der Christenheit, du hörst ständig von Erleben, ja. Aber am liebsten wollen wir das von der Couch machen mit der Fernbedienung in der Hand. Aber da erlebst du nichts mit Gott. Da müssen wir vorwärts gehen, da müssen wir glauben. Weißt du, die Jünger sind für mich das beste Beispiel. Weißt du, sie hatten irgendwie von so einem ziemlich interessanten Menschen gehört, der hieß Johannes der Täufer, der aß Heuschrecken und hatte so einen komischen Mantel an, also ganz komisch lebte der. Von dem haben die gehört, ja, das ist der Messias, dem sollt ihr nachfolgen. Und dann gucken sie sich an und denken, das soll der Messias sein? Ich dachte, da wäre ein König, der käme und so. Ja, denken sie, ja. Ja, komm, wir gehen mal hin, wir gucken uns das mal an. Wir glauben einfach mal. Wir glauben jetzt mal. Was passiert? Sie gehen Jesus nach. Wo landen sie? Auf einer Hochzeit. Was erleben sie? Ein Wunder. Aber angefangen hat alles mit Glauben. Und das ist immer so. Wir müssen dem Herrn glauben. Und das geht so. Du glaubst. Du glaubst. Wenn wir dem Herrn glauben und Glaubensschritte unternehmen, dann werden wir Erfahrungen machen. So ist die Reihenfolge, niemals umgekehrt. Nicht umgekehrt. Wir werden keine Erfahrung mit dem Herrn machen, wenn wir ihm nicht glauben. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir Erfahrungen mit dem Herrn machen? Unser Glaube wächst. Das ist ein Segenskreislauf. Unser Glaube wächst. Und das sehen wir beim David durchgängig in seinem Leben. Dieser Glaubensvorschuss, wie Gott ihm hilft, wie er ihn durchträgt und wie er, lest die Psalmen durch, wie dieser Mann an Gott geglaubt hat. Warum? Weil er so viele Erfahrungen gemacht hat. Passiert was in deinem Leben. Das muss nicht spektakulär, weißt du, ich rede nicht hier von spektakulären Dingen. Aber weißt du, was für mich schon spektakulär ist? Wenn ich Frieden und Ruhe und Freuden im Herzen habe, in den übelsten Umständen, das ist für mich ein Wunder und eine besondere Erfahrung. Aber da brauchst du schöne Augen. Da musst du glauben, jawohl, Gott hat alles im Griff. Vielleicht sieht im Moment alles chaotisch um mich herum aus, aber, es kommt richtig raus und ich vertraue Gott. Und du merkst einen inneren Frieden in schwierigen Zeiten, Freude in schwierigen Zeiten. Das ist ein Wunder. Das sind Erfahrungen mit dem Herrn. Wozu führt das? Zu mehr Glaube. Und das ist diese Segensspirale, die dann nach oben geht. Unser Glaube wird wachsen. Ne? Und die Jünger, das steht im Johannesevangelium, mehrmals steht drin, und sie glaubten an ihn. Ja, ich habe gedacht, sie hätten schon vorher an ihn geglaubt. Ne? Der Jesus hat mal gesagt, brech diesen Tempel ab, und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Haben die Jünger gar nicht kapiert. Haben sie nicht kapiert. Aber wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben das hier hinten im Hinterstübchen behalten. Und dann steht da, als er auferstanden war und er ihnen die Schriften auslegt, da glaubten sie an ihn. Wieder geglaubt. Ja. Und diese Wechselwirkung von Glaube und Erfahrung, die sehen wir hier beim beim David. Hast du schöne Augen? Den richtigen Blick vom Himmel her, den Adlerblick? Dann wird der Riese zum Zwerg. Leg dich mal auf den Waldboden. Hast du das schon mal gemacht? Das ist super. Im Sommer in so einen schönen, hohen Fichtenwald rein. Und wenn du da oben unten am Boden liegst, dann sind die Bäume dermaßen hoch, du denkst, die reichen bis an den Himmel. Man nennt das, du guckst dir das aus der Froschperspektive an. Ja. Aber dann fliegt man über die Bäume, oben vom Himmel, guck mal, und dann denkst du, was sind das denn für mickrige Bäume da unten? Weißt du, das ist ja immer die Frage, von wo du guckst, von unten oder von oben. Und wenn wir vom Himmel her gucken, wie der David vom Himmel her guckte, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird der Goliath zum Zwerg. 40 Tage, jeden Tag, kommt der Goliath daher. Weißt du, so schnell machst du den nicht fertig. 40 Tage kommt der und spricht zu dir. Spricht in deinen Kopf, in deine Gefühle, in deine Gedanken hinein. Alles, was er tun will, ist Sand reinstreuen in dein Synchronisationsgetriebe mit Gott. Dass du einen Blick vernebelt kriegst. Und so kommen die Riesen daher. Oft wiederholt. Wer ist der Riese in deinem Leben? Gibt es so Riesen? Wahrscheinlich schon. Vielleicht hast du immer Angst vor irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht hast du Menschenfurcht. Du traust dich nie irgendwie mal Zeugnis zu geben. Das ist ein Riese, oder? Immer Angst haben. Oder vielleicht bist du ein Besserwisser, weißt immer alles besser. Vielleicht bist du hochmütig. Vielleicht hast du Probleme mit Pornografie. Überleg, wer deine Riesen sind. Warum ist das wichtig? Damit du richtig gegen sie kämpfen kannst. Sie kommen. Immer wieder. Wenn du sie nicht umbringst, bringen sie dich um. Dein geistiges Leben. 40 Tage. Und am 41. Tag brüllt der Goliath wieder. Und das war der letzte Tag in seinem Leben und der erste Tag in Davids heldenhaftem Leben. Und wisst ihr, was hier noch steht? Dass der Goliath heraufkam. Ne? Moment, jetzt habt ihr hier den Faden verloren. Okay, er kam immer 40 Tage lang, ja, und dann, wenn der in Vers 23... Wenn du in Vers 23 liest, 17,23, da steht, dass der Vorkämpfer heraufkam. Hast du mal nachgedacht, was das bedeutet? Wenn die im Tal sich gegenüberstanden, er kam schon herauf. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das richtig auslege, aber könnte durchaus so sein. Dass der Goliath schon den Fluss, den Bach unten überschritten hat und schon Richtung meines Lagers kommt, immer näher, immer näher. Und jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass ich den abknalle. Sonst knallt er mich nämlich ab. Deshalb, mit Sünde, Freunde, ist nicht zu spaßen. Mit Sünde ist nicht zu liebkosen. Ne? Davids Zeit war jetzt gekommen. Interessant ist, dass Saul sagt, ja komm, nimm meine Rüstung hier. Aber das Problem war natürlich, dass der Saul XXL trug und der David nur XS. Die passt ihm nicht. Und der David muss mit seinen Mitteln kämpfen, die er hat. Was er kann. Und mit dem, was er kann, was er hat, was Gott ihm gegeben hat, damit geht der Riese David auf den Zwerg Goliath zu. Wir müssen auf unsere Art kämpfen. Oft gibt es keine Erfolgsserie. Es gibt schon Prinzipien, ja, wie wir gegen Sünde kämpfen. Erkläre ich nachher noch. Aber wir müssen unseren Kampf kämpfen. Vielleicht mit anderen zusammen, vielleicht können andere dir helfen. Aber geh die Goliaths in deinem Leben an. Ich will dich wirklich ermutigen. Wo sind deine Goliaths? Und die gibt es bei jedem von uns. Irgendwo sind offene Flanken. Aber denk drüber nach, entwickel dir eine Strategie, da kommen wir später noch drauf, wie wir gegen diese Leute kämpfen können. Und jetzt... Kleiner Hirtenjunge, David war nicht bang. Dieser Hirtenjunge betete und sang. Klein war er verachtet, doch er glaubte Gott. Er nahm sich schnell 5 Steine und hört nicht auf den Spott. Ein kleiner Stein in die Schleuder kam, der Stein ging rum und rum. Ein kleiner Stein flog durch die Luft. Bumm! Und der Riese fiel tot um.
Ja, habe ich mal in der Kinderschule. Danke, danke. Danke. Ja, wir haben das mal in der Kinderstunde gelernt. Wir haben das mal in der Kinderstunde. Ist alles ganz einfach, oder? Der Stein ging rum und rum, der Stein flog durch, bumm, da fiel, und der Riese fiel tot um. Fertig, so einfach ist die Sache. Ganz so einfach ist es nicht. Wisst ihr, wo der David herkam? Aus der Wüste. Und ich finde die Geschichte einfach nur genial. Er nimmt sich 5 Steine aus dem Bach wahrscheinlich da unten, den er überquert hat Richtung Goliath. Sucht er sich aus, legt den ersten rein, feuert die Schleuder ab und trifft den Riesen genau an die Schläfe. Weißt du, denkst, okay, der war groß, das war einfach. Aber ich sage dir, das war schwer. David, wie kommt er, dass du beim ersten Mal diesen Mann umhaust? Weißt du, woher das kommt? Ich sage dir. Er hat nämlich 100.000 Mal vorher schon beim Schafehüten immer wieder seine Cola-Dose, beziehungsweise in Österreich muss man sagen, seine Red Bull-Dose umgeschossen. Aus 5 Metern. Bumm, 5 Meter daneben. Zack, zack, zack. Und dann hat er geschafft. Nach dem 1000. Versuch hat er die Dose aus 5 Metern getroffen. Hat er sie nach 10 Meter gestellt. Wieder wochenlang geübt. Bam! Genau, 10 Meter. 20 Meter weit weg. Wieder Monate geübt. Und er hat sie getroffen. Zack. Wisst ihr, das war eingeübt, was er da gemacht hat. Das hat er nicht über Nacht gelernt. Das war kein Wunder. Das hat er eingeübt in seinem Leben. Eben wie der Typ da eben das Rennen trainiert hat. Ja? Und am Ende war es so gut, dass er auf 30 Meter das R von Red Bull getroffen hat. So gut war der Mann. Merkt ihr? Von nichts kommt nichts im Leben. Das ist einfach so. Du wirst kein geistlicher Riese, wenn du nichts tust dafür. Wir müssen geistliche Disziplin einüben. Wir müssen Kampf einüben. Wo macht man das? Ich sag dir, wo? Im Alltag. Morgens, wenn um 6 dein Wecker geht, wenn du in die Schule musst. Da übst du deinen Kampf ein. Weißt du, wenn wir hier sind, auf dem Zeltlager oder am Jugendtau oder auf der Pfingstkonferenz, das sind schöne Zeiten, da können wir mal ein bisschen durchatmen, aber das ist nicht der Alltag. Der Alltag geht am Montag wieder los. Und da musst du deine Schleuder einsetzen. Da musst du üben, so lange, bis du genau weißt, wo der Angriff kommt, wie er kommt und wo du genau hinschießen musst. Und dann schlägt er ihm mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab. Und jetzt ist der Riese besiegt und du bist der Sieger. Halleluja, alles ist erledigt. Merkt ihr, wie schöne Augen Auswirkungen haben, wie man kämpft? Was sah der David denn mit seinen schönen Augen? Ein Zwerg. Und er sah außerdem einen großen Gott, der hinter ihm stand. Und dieser Gott, muss man gucken, dieses Gespräch zwischen David und Goliath, dieser Gott, der wird mir helfen, dass du nicht mehr weiterlebst. Ich mach dich fertig. Weißt du, wenn wir ohne den Herrn unterwegs sind, dann können wir so und so direkt einpacken. Ja. Aber schau dir dieses Traumpaar an. Ja. Gottes Segen, Gottes Führung und unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, das, was wir eingeübt, zusammen, wenn das zusammenkommt, gibt ein unschlagbares Doppel. Ja. Gott überlässt uns schon Aufgaben, wo wir üben müssen, wo wir trainieren müssen, laufen üben. Geistliche Disziplin, Verse auswendig lernen, Bibel lesen, Jugendstunde gehen, singen, vielleicht eine Jugendstunde halten, mit
geistliche Themen auf den Trapez bringen, wieder lernen in der Jugendstunde mehr über geistliche Sachen sind. Das sind alles Dinge, die schärfen uns, die formen uns, die geben uns den richtigen Blick auf das Leben. Und ja, nicht Blick eintrüben lassen von irgendwelchen sogenannten Licht, was Finsternis ist. Hast du dir eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, warum der David 5 Steine nahm? Ich weiß es nicht. Ich habe nur eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar 300 Jahre vorher, ungefähr vorher, bevor der David gegen den Goliath kämpfte, gab es auch viele Schlachten, die hat der Josua geführt. Und er hat sich das ganze Land, die Kanaaniter, alles unterjocht, alles hat er erobert und so weiter. Aber 3 Städte hat er vergessen. 3 Städte hat er vergessen, vor 300 Jahren. In Josua 11, Vers 22 liest du das. Da steht, es blieben keine Enakim im Land der Kinder Israel übrig. Wenn du die Bibel liest, dann siehst du, diese Enakim-Söhne, das waren diese Riesen. Da steht, es blieben keine Riesen mehr im ganzen Land übrig. Nur, so wie im Nebensatz, aber der Nebensatz ist sehr wichtig, nur in Gaza, in Gad. Kennst du Gad irgendwoher? Ich glaube, da kam der Goliath her, oder? Und in Astort blieben sie übrig. 3 Städte blieben übrig, wo Riesen waren. Weißt du, die haben gekämpft dagegen, haben gesagt, die sind uns zu groß, die Burschen, da machen wir jetzt mal nichts, komm, friedliche Koexistenz. Wir leben jetzt einfach weiter. Weißt du, und dann die nächste Generation hat wieder versucht, auch nicht geschafft, und dann die nächste wieder. Und jetzt, nach 300 Jahren, nach lächerlichen 300 Jahren sind die Riesen immer noch da. Merkst du was? So schnell geht das gar nicht mit dem Besiegen, oder? Ich habe gedacht, ein großer, kleiner Stein flog durch die Luft, der Riese fiel tot um und fertig. Nach 300 Jahren kommen 4 weitere Riesen. Ist das nicht interessant? Mir fällt gerade spontan der Vers ein, was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Wisst ihr, was der Josua gesät hat vor 300 Jahren? Er hat nicht den ganzen Willen Gottes ausgeführt. Er hat 3 Städte, nur 3 Städte vergessen, wo die Riesen waren. Und nach 300 Jahren, mein Freund, ist eine lange Zeit, kommen die Riesen wieder. Und das ist das Problem oft in unserem Leben, oder? Dass zwischen der Zeit, wo wir falsche Entscheidungen treffen oder wo wir sündigen, wo wir uns nicht mehr synchronisieren mit Gott, mit dem Herzen Gottes, wo wir nicht mehr in seinem Willen leben, irgendeine eigene Wege gehen und diesen Auswirkungen von denen oft, nicht immer, oft, eine ganz lange Zeit liegt und du fragst dich dann nach 4, 5 Jahren oder nach 10 oder nach 3 Monaten, wieso gerade ich? Und da hast du aber vergessen, dass du vor 300 Jahren die Riesen nicht ausgerottet hast. Sünde ist ernst, da kann man nicht mit spaßen. Und hier mit dem Riesen, glaube es mir, da kannst du nicht mit spaßen. Und sie kommen wieder. 2. Samuel 21, Vers 15. Kommen 4 Riesen, ist das nicht interessant? Komm daher. Und da steht, wenn du das liest, in 2. Samuel 21, Vers 15, da steht, und David war ermattet, er war müde. Und die haben wunderliche Namen, diese Riesen, alles Riesen. Alle Söhne Raffas, da steht Jibshi Benob oder Saf oder ein weiterer hieß Goliath, ebenfalls aus Gad. Ja. Dann war da der 4., ein Mann mit 6 Fingern an jeder Hand und 6 Zehen, 24. Ja. Hier sind, hast du gemerkt, wie viele Riesen da auf einmal kommen? 4 kommen nach. Weißt du, erledigst ein und zack, sind 4 hinterher. Muss man gewaltig aufpassen. Immer wieder kommen sie an deine Tür und klopfen an und wollen den Kampf mit dir aufnehmen. Immer wieder, immer wieder. Und wisst ihr was? Oft kommen die Riesen als Zwerge daher. Und wenn du in 2. Samuel 21 liest, Da kommen diese vier Riesen. Und zum Glück hat der David Freunde, die auch Helden genannt werden. Weißt, der Abisai, sein Cousin, springt ihm zur Seite und hilft ihm. Der macht den ersten Riesen fertig. Alle drei anderen Riesen, die da kommen, machen andere Leute fertig. Aber sie kommen. Aus einem Riesen, zack, können drei, vier werden. Und dann ist, da müssen wir Acht geben. Der Mark Twain hat mal gesagt, Versuchungen sind wie Vagabunden. Wenn man sie freundlich behandelt, kommen sie wieder und bringen andere mit. Interessant, der Spruch. Ja? Der Mann hat was Weises gesagt. Was will ich sagen? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns Obacht. Obacht. Achte darauf, dass deine Firewall keine Risse hat. Dass dein Virenprogramm immer abgedatet ist, jeden Tag. Dass du dir neue Virensignaturen aufspielen lässt auf deine Festplatte, damit du Angriffe, die oft sehr fein daherkommen, identifizierst. Dass du die rauskennst, dass du weißt, ah, rote Lampe geht an, hier muss ich wieder kämpfen. Das ist unser Leben, Freunde. Der Herr hat uns überhaupt gar nichts anderes verheißen als Kampf. Weißt du, in Epheser, wenn du da liest, da kriegst du eine Waffenrüstung mit. Und das bedeutet scheinbar, dass unser Leben Kampf ist. Aber wir sollen Überwinder und Sieger werden in diesem Kampf. Wir wollen Überwinder sein. Aber wenn wir Überwinder sein wollen, dann müssen wir Hindernisse überspringen, weil sonst sind wir keine Überwinder, oder? Woran wachsen wir denn eigentlich? Wisst ihr, woran wir wachsen? An den Herausforderungen des Lebens, ansonsten gar nichts. Herausforderungen sollen wir annehmen. Natürlich, ich will Gott erleben, aber ich will nichts dafür tun. Gott wird immer wieder Prüfungen und Herausforderungen in dein Leben schicken. Immer wieder, immer wieder. Und wenn du die meisterst, diese Prüfung, wirst du gestärkt daraus hervorgehen. Du wirst Gott auf Knien danken. Und dafür schickt der Herr Herausforderungen. Dafür schickt der Herr Dinge, Prüfungen in unserem Leben, wo wir lernen können. Und wir müssen wachsam sein. Wir müssen das richtige Programm im Herzen haben, damit wir die Riesen und die Feinde erkennen. Und fröhlich vorwärts gehen. Annehmen. Der Henry Ford hat mal gesagt, wer immer nur das tut, was er schon kann, wird immer das bleiben, was er schon ist. Wer immer nur das tut, was er schon kann, wird immer das bleiben, was er schon ist. Weißt du, willst du wachsen? Willst du Jesus ähnlicher werden? Ja, dann müssen wir Herausforderungen annehmen. Ich erinnere mich, als Jugend haben wir Büchertische gemacht, da in meiner Heimat, in der nächstgrößeren Stadt. Und ich hatte eine dermaßen Angst, ich sage es euch. Weil sie jetzt sehen mich meine ganzen Klassenkameraden. Was soll ich denn sagen? Wird rot. Ja. Dann habe ich laufend gedacht, ja, weißt du was, ich lasse das einfach. Ich mache irgendwas anderes, dann sage ich in der Jugend, ich habe keine Zeit. Ja. Ich hätte mal irgendeinen anderen Termin machen können, ohne zu lügen, hätte ich gesagt, ich habe keine Zeit. Ja. Aber dann machst du das trotzdem. Du weißt, ein Riesenangang war da damals, als 14, 15, 16, 16 Jahre. Und du machst es trotzdem. Was erlebst du? Du erlebst tiefste Zufriedenheit, wenn du Dinge tust, die Gott dir vor die Füße legt. Du merkst, du wächst ja sogar. Hey, ich kann mit jemandem über das Evangelium reden. Ich kann tatsächlich weiß, was der Inhalt des Evangeliums ist und kann es einem anderen einfach weitergeben. Hey, Moment mal, ich habe ja auch irgendwas zu erzählen aus meinem Leben. Ich könnte Zeugnis geben. Weißt du, ich habe immer gedacht, ja, ich habe eh nichts zu erzählen. Weißt du, gläubiges Elternhaus, ich habe nie Drogen genommen, was willst du der anderen erzählen? Doch, du hast eine Geschichte. Herausforderungen sind das. Überspringe diese Hürden und du merkst, du wirst wachsen. Weißt du, der Goliath war schon eine Herausforderung für den David, aber er hat sie angenommen. In der Gegend, wo ich wohne, die heißt Westerwald, da geht der Wind so kalt. Über deine Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein. Aber in der Hauptsache regnet es und gibt Wind. Jetzt habe ich eine interessante Beobachtung gemacht, irgendwann mal vor vielen Jahren beim Spazierengehen im Winter. Da gibt es jedes Jahr Windwurf ganz viel. Und da ging ich an so einer Waldfläche vorbei und da war der Wald umgefallen, alles lag kreuz und quer, lag um, aber am Rand, die Bäume standen noch. Was ist das denn? Habe ich gedacht, was ist das denn für eine Logik? Die Bäume am Rand, die müssen doch umfallen, die stehen doch im Wind, die sind doch angegriffen, viel mehr vom Wind. Ja, habe ich gedacht. Habe ich einen Försterfreund gefragt, der hat mir gesagt, das ist ganz klar. Die Bäume, die stehen immer im Wind, weißt du, was mit denen passiert? Die Wurzeln sind viel fester, viel tiefer, viel breiter, was weiß ich. Und deshalb trotzen sie dem Wind. Und die anderen Bäume, die da immer nur so mittendrin stehen. Willst du mal ein Lied vorschlagen?
Ja.
Hast du in der Bibel gelesen?
Ja.
Die lehnen sich immer nur an andere. Und die haben die Wurzeln so weit von flach und nicht tief. Und da kommt der kleinste Windstoß. Und sie machen die Mücke und sie fallen um. Der David hat im Wind gestanden, jahrelang in der Wüste, allein. Hat die täglichen Herausforderungen des Lebens angenommen, hat sich von Gott bilden lassen, hat mit Gott sein Herz synchronisiert und wurde stark, hat Wurzeln getrieben nach unten, hat Prüfungen, die da kamen, angenommen. Hat sie gemeistert, ist weitergegangen, hat schwerere Prüfungen angenommen. Und jetzt kommt diese Riesenprüfung und die wird kommen in deinem Leben, früher oder später, ob du willst oder nicht, sie wird kommen. Und gesegnet ist der, der dann vorbereitet ist, der seine Schleuder in der Tasche hat und der genau weiß, genau dieses R von Red Bull an der Red Bull-Dose treffen kann. Das ist Präzisionsarbeit. Und da brauchst du lange dafür. Im ersten Vortrag haben wir gesehen, wie wichtig das ist, unser Herz mit Gott abzugleichen, dass seine Anliegen unsere Anliegen sind. Und im zweiten Vortrag war das Thema, was machen wir, wenn diese Versuchungen kommen, wenn diese Prüfungen kommen. Wie werden wir Überwinder? Wie nutzen wir die schönen Augen, die wir in der Wüste ausgebildet haben? Sehen wir richtig? Lass uns, Freunde, lernen, richtig zu sehen, dass wir Licht als Licht bezeichnen und Finsternis als Finsternis und nicht umgekehrt. Dass wir unseren Virenscanner immer angeschaltet haben und wissen, was kommt in unserem Leben. Dass wir die Dinge rausfiltern können und entsprechend dagegen zu kämpfen. Aber um zu wissen, was gut und richtig ist, brauchst du das Herz Gottes in dich hineingepflanzt. Und lass uns nicht aufgeben, Freunde. Lass uns weiter vorwärts gehen. Weißt du, das Leben im Herrn ist wunderbar und das Einzige, was uns Erfüllung geben kann im Leben, ist ein Leben im Herrn, ist dieses Synchronisiertsein mit Gott. Okay, ruht euch gut aus, esst was Gutes, genießt die Pause. Bis heute Nachmittag. Danke für euer Zuhören.